Every Time I Eat a Sound, so heißt das Radio der Documenta 14, ist eine Art Staffellauf zwischen 8 verschiedenen Radiosendern auf der ganzen Welt über den gesamten Zeitraum der Documenta vom 8. April da in Athen gestartet bis zum 17. September, wo es in Kassel dann endet. Und das funktioniert so, dass 7 bestehende Radiosender auf der Welt sich bereit erklärt haben, jeweils für einen Zeitraum von 3 Wochen, jeweils 3 bis 4 Stunden am Tag von ihrem Programm zur Verfügung zu stellen, von ihrer Sendezeit, für Inhalte von der Documenta. Und das sind erstmal Auftragsproduktionen, 30 Stücke oder 32 inzwischen sogar von internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die neue Audiowerke geschaffen haben, die sich in irgendeinem Zusammenhang bewegen mit der Documenta, thematisch vor allem. Diese Stücke werden dort gesendet, dann gibt es Mitschnitte aus den Public Program, den öffentlichen Veranstaltungen der Documenta, also Vorträge, Diskussionsveranstaltungen, Performances, Konzerte. Und dann haben alle Partnersender die Aufgabe, in ihren eigenen Archiven zu suchen nach Dingen, die sich auch thematisch anlagern können an dieses Material und dann eben das zu senden, was aus ihren eigenen Archiven kommt oder aus Archiven in ihrem Umfeld, in ihrem Land und aber auch das, was von den anderen Sendern kommt. Also es gibt so eine Art Pool, aus dem sich alle bedienen können, sodass ein kleines Netzwerk entsteht über diese 160 Tage ungefähr sind es kreuz und quer über die ganze Welt.
Und diese 7 Städte, das ist klar und die eine Stadt, wo es anders funktioniert hat, ist Berlin mit Sami genau. Funk. Und vielleicht kannst du mir kurz auch erklären, wie das zustande gekommen ist und wie das eben hier jetzt auch funktioniert hat mit Sami Funk, weil es ist ja gerade erst vorübergegangen.
Das ist eine Besonderheit in diesem Reigen, dass die deutsche Station in dem Staffellauf eben kein bestehender Sender ist, sondern ein Sender, den wir quasi von null auf hergestellt haben für diese Gelegenheit. Wir, das sind in dem Fall Deutschlandfunk Kultur und die Documenta, der Kunstraum Savvy Contemporary in Berlin-Wedding und der Lehrstuhl für experimentelles Radio der Bauhaus-Universität Weimar, Professor Nathalie Singer. Wir alle haben uns zusammengetan, nochmal rund 20 Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die dort für 3 Wochen rund um die Uhr Radio gemacht haben. Jeder von diesen Künstlerinnen und Künstlern hatte eine tägliche Sendung, mehr oder weniger. Es gab Ausnahmen, aber in der Regel war das so zwischen 20 Minuten und 2 Stunden, die man da täglich bespielen musste. Und das reichte von Nachrichten über Wetter bis hin zu Musiksendungen, Gesprächssendungen, Politmagazine. Alles das, was man von einem, in Anführungszeichen, normalen Radiosender auch erwarten würde, aber eben von Künstlerinnen und Künstlern gemacht, das heißt umgekrempelt, durch den Fleischwolf gedreht, anders gedacht, neu erfunden.
Und kannst du mir ein Beispiel nennen, wie zum Beispiel die gesungene Nachrichtensendung oder auch den Wetterreport, wie das da funktioniert hat oder was die Grundidee von oder wie der Fleischwolf da ausgesehen hat?
Ja, die Nachrichten sind ein besonders spannendes Format, weil das natürlich eins der am stärksten formatisierten und formalisierten Formate im Radio überhaupt sind. Und da waren wir sehr gespannt, was den Künstlern dazu einfallen würde. Und die beiden, die sich der Sache angenommen haben, sind Natascha Satragigian und Nicolas Bussmann. Und was die sich ausgedacht haben, ist, dass erstmal die Nachrichten gesungen werden. Und zwar von täglich wechselnden Sängerinnen und Sängern. Es sind dann aber, oder es waren nicht immer die aktuellen Nachrichten, sondern es waren immer die Nachrichten vom Vortag. Das heißt Yesterday's News, beziehungsweise in voller Länge Singing Yesterday's News Again. Und diese Nachrichten wurden zusammengestellt nach einer bestimmten Mechanik. Also es wurden Agenturmeldungen verwendet, wie sie auch im Deutschlandfunk Kultur einlaufen. Es wurden aber Weltregionen ausgesucht, die jeweils mit den unterschiedlichen Sängerinnen zu tun haben. Also die haben jeweils 3, 4 Weltregionen benannt, wo sie sich bewegen, wo sie herkommen, wo sie hinwollen. Und das war dann sozusagen das Koordinatensystem, das Raster, nachdem die Nachrichten zusammengestellt wurden. Immer die Nachrichten vom Vortag. wurden dann gesungen. Und am Folgetag, der nächste Sänger, die nächste Sängerin, musste natürlich ihre eigenen Nachrichten singen, musste aber auch das vom Vortagssänger nachsingen. Also die haben das zu hören bekommen und mussten dann sofort reagieren und eben das nachsingen, wie sie es gehört haben, ob sie es jetzt verstanden haben oder nicht, sodass sich eine Art Flüsterpost ergeben hat. Und das finde ich eine sehr schöne Metapher für die Art, wie sich eben Nachrichten in der Welt verbreiten, von Mund zu Mund, von Mund zu Ohr. Und auch für die, naja, so vermeintlich scheinbare Sicherheit, Verlässlichkeit, den Wahrheitsgehalt von Nachrichten. Weil ja, natürlich geben sich Nachrichtenleute und Agenturen die größtmögliche Mühe, gesicherte Nachrichten zu verbreiten. Aber auch die funktionieren letztendlich ja nur über Hörensagen und verschiedene Quellen, die sie miteinander abgleichen.
Und wie oft waren die Nachrichten an einem Tag? Also so wirklich so zur vollen Stunde oder halt zum Mittag, in der Früh, Abend so?
Die waren ganz klassisch zur vollen Stunde zwischen 11 und 17 Uhr. War also auch ein straffes Programm immer für den Sänger, der oder die Sängerin, die diesen einen Tag zu bestücken hatte. Und daran anschließend kam dann immer gleich noch das Wetter, wie sich das gehört im Radio.
Ja, das Wetter war ja auch ziemlich oft in Savifunk.
Genau, Guy van Bell war der Künstler, den wir dafür eingeladen haben und er hat wiederum noch eine Reihe von Freunden und Bekannten involviert in das Projekt, unter anderem Golo Völlmer und Anne Wellmer. Man kann vielleicht auch noch dazu sagen, dass jeder Künstler, jede Künstlerin einen Studenten oder auch ein Team von Studenten aus der Bauhaus-Uni Weimar zur Seite hatten, die sehr tatkräftig sie unterstützt haben bei der Vorbereitung, Mischen, Schneiden, Recherchen, zum Teil auch wirklich künstlerisch eingegriffen haben in diese Arbeit. Also eine ganz tolle Unterstützung von dort. Und das war bei Guy van Bell, glaube ich, der Markus Westphal. Und die gemeinsam haben eben verschiedene Wetterrubriken über den Tag durchgespielt. Also es gab immer, es gab Field Recordings von verschiedenen Wetterereignissen. Es gab Beschreibungen des Wetters in verschiedenen Sprachen. Guy van Bell hatte eine Reihe von Fotos gesammelt vom Himmel, mehr oder weniger, in verschiedenen Zuständen und an verschiedenen Orten und hat einfach Menschen gebeten zu sagen, was für ein Wetter ist denn da? Und da kommen natürlich sofort Assoziationen, Gefühle, Geschichten dabei mit hoch. Dann gab es jeden Tag einen Weather Song, ein Wetterlied. Es gab jeden Tag eine Seifenoper zum Thema Wetter, also da wurden meistens Liebesdinge verhandelt, die sich in bestimmten Wetterlagen abgespielt haben im realen Leben. Und es gab eine Literaturlesung, weil es ganz erstaunlich viele wirklich auch prominente literarische Texte gibt, die sich an Wetterphänomenen abarbeiten oder wo das Wetter eigentlich zum treibenden Element der Handlung geworden ist.
Hat alles immer live stattgefunden?
Ja.
Und es gab also diese fixen Programmpunkte, dann gab es aber auch freie Slots. Oder waren die dann eher so zugeteilt, dass man gesagt hat, okay, Mobile Radio zum Beispiel, Knut Aufermann und Sarah Washington sind eben von 15 bis 16 Uhr oder als Beispiel zuständig. Und was sie in dem Slot machen, ist eigentlich ihre Sache, oder?
So ungefähr war das. Also das Programmschema war tatsächlich minutiös aufgeteilt. Es war klar, wer wann dran ist. Aber die Künstlerinnen und Künstler hatten die Möglichkeit, sich Gäste reinzuholen und im Rahmen des Profils ihrer Sendung, also es gab schon eine ungefähre Zuordnung, was in welcher Stunde so passieren sollte, also eben Mobile Radio, die waren gebeten, sich mit Archiven auseinanderzusetzen im weitesten Sinne, Radioarchiven, aber auch anderen Audiosammlungen, haben auch früh morgens einen Sendeplatz bestückt mit Klängen von Radia-FM-Netzwerk. Und so hatte einfach jeder Künstler sein oder ihr Hoheitsgebiet. Und darin sind dann ganz viele Gäste aufgetreten, wie zum Beispiel Felix Kubin. Der hat das in seiner Sendung zum Prinzip erhoben. Die hieß Me and My Rhythm Box. Und er hat sich einfach jedes Mal einen Gast eingeladen, der über sein Verhältnis zu seinem Instrument gesprochen hat. Das waren schon eigentlich immer Musikinstrumente, aber oft sehr spezielle Musikinstrumente, also zum Beispiel war das Kreuzberger Nasenflötenorchester da, es war der Schlagzeuger Michael Vorfeld da, der Glühlampenmusik macht, also der mit elektrischen Schaltkreisen Klänge produziert und die haben tatsächlich immer ihr Instrument mitgebracht und auch vorgeführt im Studio. Und Felix Kubin hat dann mit Ihnen gesprochen und wirklich sehr, sehr haptisch auch erklärt für die Hörerinnen und Hörer, was da passiert, auch an visuellen Elementen beim Spielen.
Aber vielleicht kannst du noch kurz sagen, ihr habt ja einen externen Radiosender aufgebaut. Also, und soweit ich das verstanden habe, auf der einen Seite natürlich in der Dokumenta-Hauptausstellung konnte man das Dokumenta-Radio verfolgen, aber auch in der Savi-Galerie gab es begleitende Fußnoten, wie es so schön hieß, und nicht Ausstellung. Und auch über Mittelwelle. Und
Kurzwelle, Mittelwelle nicht. Wir hatten UKW-Ausstrahlung. In Kassel läuft die noch bis Ende des Dokumenta-Zeitraums. Also alle Partnerradiosender werden als Ganzes in Kassel weitergeleitet sozusagen. Auf UKW kann man die ständig hören. Das galt auch für Servifunk. Speziell für Servifunk hatten wir in Berlin für 3 Wochen eine UKW-Frequenz. Und dann gibt es auch für den gesamten Dokumenta-Zeitraum eine Kurzwellenfrequenz, jeweils 4 Stunden am Tag. Dann gibt es natürlich den Livestream im Internet auf dokumenta14.de. Und dann gab es eben vor Ort kleine Objekte und Installationen in der Savi-Galerie, die man sich dort noch anschauen konnte.
Und wie ist es eigentlich zu dieser Zusammenarbeit zwischen der Savi-Galerie und dem Deutschlandfunk Kultur gekommen?
Das Savi Contemporary wird geleitet von Bonaventure Njikung und er ist Curator at Large, so heißt das bei der Dokumenta 14, also ist einer der Co-Kuratoren unter der Leitung von Adam Schimschik, dem künstlerischen Leiter. Und Deutschlandfunk wiederum als Ganzes mit den 3 Programmen Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova ist Medienpartner der Dokumenta offiziell. Und bei der Vorbereitung haben wir uns in Kassel getroffen und uns unterhalten und dann erwähnte relativ schnell jemand, dass eben Bonaventure Njikung dieses ein Radioprojekt plant. Bin ich natürlich hellhörig geworden und habe ihn kontaktiert. Ich kannte ihn schon vorher und wir haben uns dann hingesetzt und dieses Projekt weiter ausformuliert, Künstler durchdacht, Programmschemata entworfen und die ganze Struktur gemeinsam noch mit Elena Agudio uns ausgedacht. Elena Agudio arbeitet auch bei Savi Contemporary und hat Savi Funk mit kuratiert und ja, in dieser Konstellation ist das dann langsam gewachsen, das Projekt.
Und dann hast du auch noch Bauhaus Universität Weimar experimentelles Radio hineingeholt und die Studierenden von Professor Nathalie Singer haben dann eigentlich das auch durchgetragen, oder? Technisch und begleitet die ganzen genau. 3 Wochen, oder?
Genau, die haben die Künstlerinnen und Künstler bei der Vorbereitung begleitet und die waren sozusagen die Sendeleitung, das technische Team, die haben die Sendungen gefahren, dort wo die Künstler nicht selber fahren wollten. Die haben das Nachtprogramm bestückt, also es war nicht immer in der Nacht alles live, sondern es gab dann auch vorproduzierte Elemente. Die haben einen eigenen Sendeplatz bestückt, die Early Birds hieß das. Morgens um 7 ging es um Vogelzwitschern in allen Farben und Formen und das haben die künstlerisch bearbeitet und gesammelt. Also die waren wirklich ganz entscheidend beim Entstehen dieses Programms.
Und dieses Programm basiert ja auch auf der Idee, dass es wirklich ein bisschen weggeht von der europäischen Geschichtsschreibung, die wir immer als gegeben hinnehmen und ist eigentlich auch der Versuch, so anderen Stimmen, anderen Sichtweisen und anderen geschichtsschreibenden Traditionen Raum zu geben. Und wie habt ihr versucht, das zu machen oder dem nachzugehen, diesen Anliegen?
Das ging natürlich erstmal über die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler, die da gearbeitet haben. Das ist wirklich so eine Mischung aus einerseits Leuten, die in der Radiokunst mehr oder weniger bekannt sind und andererseits Leuten, die eben aus so einem, naja, sagen wir mal, postkolonialistisch oder dekolonialistischem Impetus heraus mit Klang arbeiten. Manche davon hatten noch nie Radio gemacht in dieser Form, hatten aber eine Affinität zu Sound und haben sich da wirklich ganz tolle Formate ausgedacht und haben eben nochmal ein ganz anderes Anliegen, für das Radio, glaube ich, ein hervorragendes Medium ist, weil es sich eben sehr leicht verbreiten lässt, weil es per se schon in Form der Kurzwelle, deswegen war es auch so wichtig, dass auf Kurzwelle auch gesendet wird, weil es sich eben um die ganze Welt verbreitet und weil es auch historisch oft eine große Rolle dabei gespielt hat, politische Konflikte zu moderieren, auch Widerstandsbewegungen zu stärken, Kommunikation herzustellen. Ein Text, der für uns in der Vorbereitung immer wieder, den wir immer wieder vorgeholt haben, war ein Aufsatz von Franz Fanon über Radio Algeria. eben den Sender der algerischen Widerstandsfreiheitskämpfer, die darüber Informationen verbreitet haben, sich koordiniert haben, gleichzeitig gestört wurden natürlich von französischer Seite. Also dieses Zusammenspiel von Politik und Klang und Rundfunk, das war etwas, was uns sehr interessiert hat und was, glaube ich, auch sehr aktuell ist heutzutage.
Die Auswahl der Künstler und Künstlerinnen für die Auftragsarbeiten, habt ihr das auch gemeinsam gemacht oder wie hat sich das zusammengesetzt? Weil die sind ja teilweise indische Künstlerinnen dabei, teilweise sind es dann südamerikanische Künstler und Künstlerinnen wie Maria Chavez, die aber eigentlich in New York lebt. Wie hat sich das ergeben?
Ein Teil der Auswahl stand schon, als ich dazu kam zu dem Projekt, weil da auch erstmal alle Co-Kuratoren der Documenta ihre Beiträge eingebracht haben, weil generell ist Sound ein großer Schwerpunkt der Documenta 14 und es gibt in allen möglichen Konzertformaten, Performanceformaten sehr viel zu hören, sowohl in Athen als auch in Kassel bei dieser Ausstellung. Dadurch hatte jeder schon Vorschläge parat, insbesondere Paolo Thorsen-Nagel, der Music Advisor der Documenta, der hat sehr viele Künstler vorgeschlagen. Und genau, ich habe dann noch ein paar so aus der Radiokunstperspektive eingebracht und so ist diese auch extrem internationale Mischung entstanden, die wirklich ganz um den ganzen Erdball reicht, von den Themen her und natürlich auch von der Herkunft der Künstlerinnen und Künstler.